Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creatorin und meine großen Leidenschaften sind die Themen Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit. Und was mir ganz wichtig ist zu vermitteln, dass Gesundheit ganzheitlich betrachtet werden sollte. Und das spiegelt sich auch mit meinen Inhalten auf Instagram, meiner App sowie hier in meinem Podcast wider. Hier im Podcast spreche ich mal alleine, mal mit tollen Expertinnen und Experten. Und heute habe ich die liebe Caro zu Gast. Caro ist Ärztin und hat sich auf Präventiv- und Ernährungsmedizin spezialisiert. Und wir haben gemeinsam über dieses aktuelle Trendthema Longevity gesprochen, was man eigentlich darunter versteht und was für Caro eigentlich Prävention bedeutet. Weiterhin haben wir dann vor allem darüber gesprochen, warum die kardiovaskuläre Gesundheit so wichtig ist und warum Bluthochdruck eine der wichtigsten Gesundheitsmessgrößen ist und was es hier alles zu beachten gibt. Das heißt, wie man den Bluthochdruck richtig misst, beziehungsweise wie man den Blutdruck richtig misst, welche gesundheitlichen Folgen es gibt, wenn dieser unbehandelt bleibt, welche Symptome auf Bluthochdruck hinweisen können, wie er behandelt werden kann oder behandelt werden sollte und wie sich Ernährung und Sport sowie Bewegung auswirken können. Zuletzt haben wir dann noch über die Themen Blutfette und Blutzuckerspiegel gesprochen und auch hier haben wir uns ausgetauscht über den aktuellen Trend, den Blutzuckerspiegel, also die Blutzuckerspiegelkurve zu beobachten, haben uns hier über unsere eigenen Erfahrungen ausgetauscht und auch darüber, dass hier leider teilweise auf Social Media so ein bisschen vor bestimmten Lebensmitteln ja Panik gemacht wird. Aber dazu dann mehr im Podcast. Und bevor es losgeht, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, beziehungsweise ein kleines Gewinnspiel. Ihr wisst ja, wie sehr ich mich immer über euer Feedback, sei es per E-Mail oder per Instagram, freue und auch über eure Podcast-Bewertungen, da das mich und meinen Podcast sehr unterstützt. Und unter allen Podcast-Bewertungen auf Spotify oder auch auf Apple Podcast, also das ist vollkommen euch überlassen, verlose ich 5-mal mein Nutrition Bundle, welches aus meinem Kochbuch Bowl It und dem dazu passenden Ernährungsplan besteht, sowie ein gratis Zugang zu meiner App für 6 Monate. Und wie du daran teilnehmen kannst, einfach die Bewertung, also einen Screenshot davon, per E-Mail senden an kontakt@fitlaura.de und dann landest du automatisch im Lostopf. Und das Gewinnspiel läuft eine Woche, also bis nächsten Montag, den 13. Mai. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit der heutigen Episode mit der lieben Caro.
Hallo Caro. Ich freue mich, dass wir jetzt hier richtig entspannt zusammen quatschen können nach diesen anfänglichen Startschwierigkeiten.
Ja, haben wir gut hingekriegt.
Genau, wir haben alles hinbekommen. Erstmal Wasser über den Laptop verschüttet, aber er funktioniert noch.
War Teamwork, ja, haben wir gut geschafft. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Also ich freue mich schon sehr auf das heutige Gespräch. Ja. Und du bist ja das 2. Mal schon hier im Podcast. Ja. Ich habe heute Morgen mal nachgeschaut. Du warst im September 2020.
20, ja.
Also wirklich Wahnsinn. Crazy. Ich hätte nicht mal gesagt, dass wir uns schon so lange kennen, ja. Aber anscheinend kennen wir uns schon so lange. Aber für alle, die vielleicht die erste Episode noch gar nicht kennen, stell dich gerne erstmal vor, wer du bist und was du machst.
Ja, gerne. Also danke nochmal für die Einladung. Ich bin die Caro, für alle, die mich nicht kennen oder noch nicht kennen. Wir kennen uns ja eigentlich über deinen Partner, über den Dani, der hat mit mir studiert und darüber kam der Kontakt zustande. Das heißt, ich bin auch Ärztin, habe in München mit meinem Kollegen gemeinsam eine Praxis für präventive Medizin. Deswegen glaube ich auch der Link zu dem heutigen Thema, der dann ganz gut passt. Und ansonsten verbindet uns, glaube ich, eine große Leidenschaft, nämlich das Training. Und kurz zu mir.
Ja, sehr schön. Genau, du hast es jetzt schon angesprochen, präventive Medizin. Und das ist ja aktuell auch in aller Munde, das Thema Longevity, Langlebigkeit zu Deutsch. Und das bedeutet ja nicht nur, dass wir möglichst alt werden wollen oder werden sollen, also 120 Jahre alt, sondern es geht ja vor allem darum, wie man alt hat, also wie man sich dann fühlt.
Genau. Geht also nicht um die Lebensspanne, sondern wie gesund werden wir alt und was können wir tun, um lange gesund zu bleiben. Ja, also die Frage ist ja, wo beginnt Longevity oder Langlebigkeit? Also meines Erachtens muss das ganz früh losgehen, am besten schon im Kindergarten oder schon vor dem Kindergarten, am besten schon die Eltern, die das die Gesundheit leben sollten. Aber da können wir ja gleich noch mehr im Detail drüber sprechen. Ja,
genau, weil das war auch das, was ich mir letztens dachte, dass ja eigentlich Longevity, es gibt ja dann viele, die sich jetzt Longevity-Experten nennen. Und blöd gesagt ist ja eigentlich alles, was zu einem gesunden Lebensstil, zu einem bewussten gesunden Lebensstil beiträgt, ist ja alles Longevity.
Ganz genau. Also deswegen, ich mag den Begriff, deswegen habe ich jetzt auch so geschmunzelt. Ich mag den ehrlicherweise nicht. Und ich finde es, egal wer sich Experte für irgendwas schimpft, also je mehr man über Medizin weiß oder auch über Dinge, die eventuell die Langlebigkeit verbessern können oder die Gesundheitsspanne, umso mehr weiß man, dass man eigentlich gar nichts weiß. Ja. Und deswegen ist es super schwer, wirklich der Experte in einem Gebiet zu sein. Ich bin immer sehr vorsichtig mit solchen Begriffen, tatsächlich, ja.
Aber was würdest du jetzt als Prävention beschreiben? Also was verstehst du darunter?
Unter Prävention verstehe ich erstmal einen Ansatz, bestimmte Lebensstilfaktoren umzusetzen. Und das beginnt bei mir ganz früh. Das bedeutet, am besten leben Eltern für ihre Kinder gewisse Lebensstilmaßnahmen vor. Dazu gehört ganz, ganz groß nicht zu rauchen, kein Alkohol zu trinken, sich, das ist ja auch ganz viel dein Thema, ausgewogen und gesund zu ernähren. Was ist das halt? Da muss man dann drüber sprechen, okay, für den einen ist das gesunde Ernährung, für den anderen ist das gesunde Ernährung. Aber eine ausgewogene Ernährung, die nicht in irgendwelche Extremen abdriftet, das ist auf jeden Fall etwas, was finde ich, die Eltern auch den Kindern weitergeben sollten. Und ein ganz großer Faktor Bewegung. Ja? Mhm. Also das sind so große Basissteine, die für mich immer ein Konklusium bilden. Und das ist Bewegung, Ernährung und nicht zu vergessen die Regeneration, weil die wird dann schnell hinten fallen gelassen und dann nur noch Sport und so. Das ist natürlich auch nichts. Also jegliches Extrem gehört für mich nicht zu einer präventiven Maßnahme, sondern eine ausgewogene Balance, so wie du es ja auch immer schön uns versuchst immer beizubringen. Auch die Balance ist das, was es ausmacht. Und die Regeneration ist natürlich super wichtig. Der Schlaf muss priorisiert werden, weil das alles hat ja Auswirkungen auf den Körper. Und dahingehend zum Beispiel Schlafstörungen sind auch ein Symptom einer Volkskrankheit, nämlich dem Bluthochdruck. Ja. Und das ist ein Riesenpunkt, den man auf jeden Fall auch als Mediziner oder Arzt oder Ärztin mit im Blick haben sollte.
Mhm. Das heißt, du würdest sagen, der Blutdruck, dass man den im Blick hat, ist definitiv eines der wichtigsten
Parameter. Auf jeden Fall mit dazu, genau. Es ist mit Sicherheit nicht der eine, aber wenn man jetzt guckt, wir haben in Deutschland 20 bis 30 Millionen betroffene Hypertoniker, das ist der Begriff für Menschen, die an Bluthochdruck leiden. Und das ist, wenn man es runterbricht, fast jeder dritte Deutsche. Mhm. Das heißt, es ist wirklich relevant für das System. Und das Gefährliche ist, den Bluthochdruck, den merkt man nicht in den meisten Fällen. Der verläuft, wir sagen dazu, asymptomatisch. Das heißt, die Menschen merken davon nichts. Die meisten, ja, es gibt schon ein paar Symptome, da können wir gerne später noch mit drauf eingehen. Aber die meisten spüren das nicht. Und mit dem Wissen, dass es sehr häufig ist, muss man zumindest hinschauen. Und das ist natürlich auch Prävention für mich. Ja, bei der Prävention unterscheidet man eine primäre von einer sekundären, von einer tertiären Prävention. Im besten Falle schafft man es, primär eine Erkrankung überhaupt zu verhindern. Die sekundäre ist eher, die Erkrankung früh zu erkennen, um Folgeerkrankungen vermeiden zu können. Ja, das ist das, was man dann natürlich versucht zu detektieren, auch bei uns in der Praxis. Die Leute kommen und wir gucken einfach, können wir früh jetzt schon was feststellen, um frühzeitig Therapien zu intervenieren und den Lebensstil der Patienten oder der Klienten anzupassen, damit es nicht voranschreitet. Ja, das ist bei uns ganz, ganz, ganz groß geschrieben.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ja auch eines eigentlich der größten Probleme. Also du hast jetzt schon gesagt, 2 bis 3 in Deutschland sind von Bluthochdruck betroffen.
Fast jeder Dritte.
Und dann ist es ja auch schnell wieder dieses, ja, das ist ja normal, das haben ja alle. Also das finde ich immer ganz schlimm, wenn man das hört, weil dann ist halt so die Frage, will ich normal, will ich der Durchschnitt sein?
Das Ding ist halt, nur weil es normal ist, bedeutet das ja nicht, dass es gut für die Gesundheit ist. Ja. Und das ist ja gleich bei Rückenschmerzen. Mhm. Ist ja mittlerweile auch normal, dass jeder zweite, dritte Rückenschmerzen hat. Aber das ist ja nicht gut. Mhm. Ja. Und deswegen, also für mich, mit dem Wissen, dass es so ein häufiges Krankheitsbild ist, was auch massivste Folgen nach sich zieht. Ja, also ein Bluthochdruck ist der häufigste und stärkste Risikofaktor für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Und wir haben immer noch super viele Todesfälle durch kardiovaskuläre Erkrankungen. Ja, das ist immer noch Platz 1. Mhm. Und man kann lifestyle-technisch sehr viel machen. Man muss nicht immer sofort Medikamente nehmen. Ja, also das kommt dann darauf an, wie stark ist der Bluthochdruck, also wo wird man eingestuft. Es gibt verschiedene Scores, also es gibt Einteilungen nach Schweregrad. Es gibt auch Scores, die sich von Land zu Land unterscheiden. Es gibt die europäischen Schweregrade, die man einteilen kann. Und die unterscheiden sich auch von der amerikanischen zum Beispiel. Die sind ein bisschen strenger sogar eingestellt. Also bei denen gilt ein Blutdruck als Bluthochdruck, der bei uns noch als normal gilt. Ja? Also auch da gibt es Unterschiede, weil das ist immer noch Gegenstand aktueller Forschung. Was ist eigentlich ein optimaler Blutdruck? Mhm. Da wird ganz, ganz viel gerade geforscht, aber es zeichnet sich so ein bisschen ab, dass je näher der Druck bei 120 zu 80 ist, umso besser scheint es zu sein für das eigene kardiovaskuläre Risikoprofil. Mhm. Besonders zeigt sich sowas, da gab es 23 eine große Arbeit von Young et al., also wenn das interessiert, wir können diese Studien dann gerne auch, kann ich dir gern geben. Es war ein großes Review und besonders zeigt sich das auch bei Patienten, die schon Zuckererkrankheit haben, also die schon einen kardiovaskulären Risikoparameter haben, dass die besonders von einem niedrigen Druck profitieren. Der Blutdruck an sich ist ja etwas, was ganz wichtig ist. Ja, also für jemanden, der jetzt gar nicht weiß, was ist das eigentlich? Der Blutdruck ist eine Kraft, die im Gefäßsystem besteht, wenn das Herz pumpt und sich entspannt. Ja, deswegen gibt es auch zwei Werte. Dieser eine, wo es immer heißt, das ist der obere und der untere Wert, also der systolische und der diastolische Wert. Und ohne diesen Druck könnten unsere Organe nicht mit Blut versorgt werden. Also das ist ganz wichtig und ist auch wichtig, dass der sich anpasst im Laufe des Tages auch. Mhm. Ja, also wir waren jetzt gerade im Training, da hatten wir beide mit Sicherheit einen hohen Blutdruck. Ja, das ist auch normal, weil den brauchen wir dann auch, um unsere Muskeln gut versorgen zu können mit Blut. Aber es geht beim Bluthochdruck darum, wenn dauerhaft dieser Druck zu hoch ist, dann wird es über die Zeit ein Problem, weil das ein massiver mechanischer Reiz für die Gefäßwände darstellt. Das heißt, es kommt da zu einer Entzündungsreaktion und kommt halt im Verlaufe der Zeit zu massiven Schäden an den Organen, an Herz, an Niere, am Gehirn, an den Gefäßen sowieso, wie schon erwähnt. Und das ist dann das, was problematisch ist tatsächlich, ja.
Mhm. Und du hast jetzt schon gesagt, dass das Ganze meistens ohne Symptome verläuft. Wie genau kann oder sollte man dann vorgehen? Und es gibt natürlich auch immer unterschiedliche Patienten, unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt die vielleicht schon eine Vermutung haben, weil der Lebensstil sowieso nicht so gesund ist. Und dann gibt es aber vielleicht auch die eigentlich ja, auf vieles achten und trotzdem vielleicht gewisse Untersuchungen regelmäßig machen können.
Also bei uns in der ärztlichen Versorgung, ich muss halt, sehe es natürlich immer aus meiner Brille, kriegt natürlich jeder eine Blutdruckmessung. Ja, das ist Standard in Anführungsstrichen bei uns, weil es eben so ein wichtiger Gesundheitsparameter ist. Aber das ist auch bei uns immer nur ein einmaliger Wert, ja. Und es gibt ganz viele, die beim Arzt sind und einen Bluthochdruck haben. Das nennt sich Weißkittelhypertonus. Das ist quasi immer, wenn jemand eine Klinik oder eine Arztpraxis betritt, dann geht der Blutdruck hoch, weil die vielleicht aufgeregt sind oder so. Und zu Hause ist alles gut.
Ja.
Und das muss man natürlich detektieren und auch differenzieren. Und dahingehend gibt es nämlich dann diese Langzeitmessung, die man dann, wenn man Verdacht hat, da ist irgendwas. Aber um den Verdacht überhaupt zu äußern, muss man mit dem Patienten sprechen. Das ist natürlich der Kern unserer Arbeit, ist die Anamneseerhebung. Das heißt, man fragt natürlich nach Symptomatik. Wie gesagt, die meisten Bluthochdruckpatienten merken das nicht, weil das entwickelt sich schleichend. Das System, das passt sich einfach an und deswegen kriegt man das so nicht mit. Aber wenn es jetzt zu Entgleisungen kommt oder doch sehr hohe Drücke herrschen, dann können die können Kopfschmerzen haben. Also eigentlich auch was Unspezifisches, wo man nicht so genau weiß. Dann wie vorhin angesprochen, Schlafstörungen. Ja, das ist zum Beispiel was typisch wäre. Oder Herzrasen, Schwindel, Ohrensausen. In schlimmen Fällen kriegen die Nasenbluten. Ja, das sind alles so Sachen, die eher hinweisend wären, aber relativ selten sind. Und ein wegweisender Parameter in der Anamnese ist, ob in der Familie etwas vorliegt. Ja, also die Familienanamnese, die erhoben werden muss, ist sehr, sehr wichtig, weil man auch mittlerweile weiß, dass das wahrscheinlich mitunter genetische Ursachen haben kann. Mhm. 90% der Bluthochdruckpatienten, da weiß man den Grund nicht. Das heißt, es liegt keine organische Erkrankung zugrunde. Man nennt es primäre oder essentielle Hypertonie dann. Und da spielt diese Genetik oft eine große Rolle.
Mhm. Genau. Ja, ich glaube, gerade weil du jetzt ein paar Symptome genannt hast, da ist wahrscheinlich auch wieder das Problem, dieses ich schlafe nicht so gut, ist nur eine Phase oder geht ja vielen genau. So, ist das Alter. Ja. Also ich glaube, es ist wirklich schwierig, so diesen Grad zwischen, man darf nicht jedes Symptom überbewerten und direkt zum Arzt gehen, aber man sollte halt doch irgendwie schauen, dass es einem gut geht.
Ja, genau. Mhm. Das ist ja auch der Ansatz, den wir sagen, deswegen einmal im Jahr finde ich das total sinnvoll. Das ist natürlich jetzt etwas, was ich aus meinem Bereich oder wo ich aus meinem Erfahrungsbereich spreche. Wenn man sich das kassenärztliche System anschaut, wird es alle 3 Jahre bezahlt, dass man sich das anschaut. Das ist meines Erachtens etwas zu breit gefächert. Es war ja bis 2019 alle 2 Jahre, dann wurde es irgendwie erhöht auf alle 3 Jahre, dass man diese Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen machen kann. Das ist natürlich ein langer Zeitraum, da kann einfach auch viel passieren. Und je früher man etwas entdeckt, umso besser ist es. Ja? Mhm. Deswegen die Blutdruckmessung, wenn du mich jetzt fragen würdest, wem würdest du das empfehlen? Ich würde es tatsächlich jedem empfehlen, ja? Weil wir wissen, leider auch, dass mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Kinder auch davon betroffen sind. Also es verschiebt sich halt im Moment gerade und das ist, finde ich, meiner Ansicht nach schon etwas, was sehr bedenklich ist. Und deswegen sollte man da hingucken und, wie gesagt, sich nicht verrückt machen, wenn einmal ein Wert hoch ist, sondern wenn öfters Werte auftauchen, die erhöht sind, dann ist der nächste Schritt, dass man eine sogenannte Langzeitblutdruckmessung vollziehen lässt. Das geht bei jedem Hausarzt oder Internisten oder Kardiologen. Und dann guckt man quasi über 24 Stunden, auch nachts, wie der Blutdruck sich verhält. Weil normalerweise hat man tagsüber immer ein bisschen höhere Werte und nachts sinkt es dann schön ab, weil da ist der Körper in Ruhe, man liegt, da braucht man nicht mehr so hohe Drücke wie jetzt im Stehen. Und dementsprechend wäre das jetzt, wenn man sich so eine Kurve vorstellt, tagsüber so und dann geht es nachts ein bisschen runter. Das wäre eine normale Kurve über 24 Stunden. Und dann gibt es aber auch Leute, die das nicht haben nachts. Ja, und das sind dann eher die, die man rausfischt und gucken muss, okay, gibt es da nicht doch eine organische Ursache dafür? Also das wäre eher was Untypisches auch für den Bluthochdruck dann tatsächlich. Und diese Messung ist dann tatsächlich ausschlaggebend, ob eine Therapie erfolgen muss, pharmakologisch oder in welcher mit welcher Maßnahme auch immer, weil es dann darauf ankommt, wie hoch wird der Schweregrad eingeschätzt.
Genau. Und es gibt ja auch Messgeräte, die man zu Hause haben kann, wo man selber messen kann. Gibt es da was, was man erstmal beim Kauf von dem Gerät beachten muss?
Ja.
Und dann natürlich auch bei der Messung selbst, dass man die wirklich auch richtig macht.
Ja, gibt es auf jeden Fall. Da gibt es eine ganz tolle Seite, das heißt Hochdruckliga, heißt diese Seite. Und die haben ein ganz toll, also sehr anwenderfreundlich gemacht. Die haben ein ganz tolles PDF mit zertifizierten Geräten. Vielleicht können wir das auch dann reingeben, wenn es jemanden interessiert. Es gibt sowohl Oberarm-Messgeräte als auch Handgelenksmanschetten, die zertifiziert sind von dieser Hochdruckliga und die wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Und das sind auch die, die wir jetzt für eine Heimmessung empfehlen. Derjenige, der das umsetzen soll, müsste geschult werden, weil natürlich muss man den Leuten sagen, wie die das machen sollen. Also es macht gar keinen Sinn, völlig gestresst nach Hause zu kommen, sofort das Ding anzulegen und zu messen. Ja, das wird immer falsch hoch sein, ist ja klar. Also in jeder aufregenden Situation ist der Druck hoch. Deswegen die erste wichtige Regel ist, wirklich 5 bis 10 Minuten sich hinsetzen, ganz in Ruhe und einfach nichts tun. Also am besten auch nicht am Handy, kein Reiz, der irgendwie eintritt. Und dann ganz in Ruhe zu messen. Die Oberarmmanschette muss man darauf achten, dass das die richtige Größe ist. Also wenn jetzt ein Bodybuilder zum Beispiel so einen Armumfang hat, der braucht eine größere Manschette, weil sonst der Wert falsch hoch sein könnte. Das heißt, wenn die Manschette zu klein ist, sind die Werte zu hoch, die gemessen werden. Wenn die Manschette jetzt zu groß wäre, wenn wir jetzt eine riesen Manschette bei uns anlegen würden, dann ist der Wert zu niedrig. Mhm. Ja? Und deswegen muss die richtige Größe eruiert werden. Und bei den Handgelenksgeräten ist es wichtig, dass man auf Herzhöhe misst. Das heißt, es wäre totaler Quatsch, wenn wir legen uns das jetzt an und dann legen wir den Arm so runter und dann misst es auch natürlich falsch hoch, sondern auf Herzhöhe halten. Man sagt den Leuten immer so auf den Tisch legen, weil das passt ungefähr dann immer auf Herzhöhe und eben in Ruhe messen. Wenn es eine Erstmessung ist, immer an beiden Armen messen. Das ist noch was, was man gut mit im Blicke haben sollte, weil auch da gibt es einfach Erkrankungen, die dafür sorgen können, dass das unterschiedlich ist. Und daher sollte die Erstmessung vor allem auch in einer ärztlichen Praxis immer auf beiden Armen erfolgen.
Mhm. Ja, genau. Und wenn man jetzt beim Arzt feststellt, okay, ich habe Bluthochdruck, du hast ja schon gesagt, es kommt natürlich auf den Schweregrad drauf an, wie man behandelt.
Ja.
Und wir gehen jetzt auch mal vom Optimalfall aus. Der Arzt oder die Ärztin hat Zeit, um sich auch mit dem Patienten kurz zu unterhalten. Wie ist denn der Lebensstil?
Ja.
Worauf kommt es jetzt an, ob man Medikamente nehmen muss oder ob man vielleicht Lebensstilveränderungen vornehmen
also
kann?
Also wenn der Blutdruck jetzt nicht sehr, sehr hoch ist, ja, also nicht einen schweren Schweregrad zeigt.
Das ist ein sehr hoher?
Also auf jeden Fall über 150 zu 100. Mhm. Also dann muss man schon sprechen, weil das ist einfach gefährlich für die Gefäße. Mhm. Ja. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, es ist so eine moderate, erhöhte Blutdruckdarstellung, 140 zu 90 oder 145 zu 90, ja, sprechen wir jetzt mal davon. Dann und da sollte man sich erstmal mit dem Patienten unterhalten, wie der Lebensstil ausschaut. Das heißt, wie schaut die Ernährung aus? Wird geraucht? Wird Alkohol getrunken? Das ist ein massiver Risikofaktor. Also bei allen Hypertonikern ist Alkoholkonsum bei 10% mitverursächlich für den Bluthochdruck. Und das ist schon eine Hausnummer. Und je nach Daten, die man sich anschaut, erhöht es wirklich systolische Werte fast 10 bis 15 mm Hg. Also das macht dann einen großen Unterschied, 145 oder 135. Mhm. Ja. Dann die Ernährung spielt eine große Rolle. Da weiß man mittlerweile, dass eine mediterrane Ernährung eher sich positiv auswirkt, wahrscheinlich durch den hohen Konsum der Omega-3-Fettsäuren. Aber am allerwichtigsten ist Salzkonsum, hat sich gezeigt. Mhm. Ja, und vor allem, da geht es nicht um das Salz an sich, sondern um den Natriumgehalt im Salz. Das bedeutet, man empfiehlt den Leuten auf jeden Fall, dieses Nachsalzen zu vermeiden, weil wir haben jetzt schon doppelt so viel, wie wir eigentlich Salz zu uns nehmen sollten, pro Kopf, wenn man es jetzt runterrechnet in Deutschland. 4 bis 5 Gramm ist empfohlen und Männer liegen bei 10 bis 12 Gramm pro Tag Salz. Das ist mehr als das Doppelte. Ja. Das ist viel zu viel. Und da kann man tatsächlich tolle Ergebnisse erreichen, wenn man denen empfiehlt, sich ein Kaliumsalz zu kaufen. Ja. Dazu was gibt es, also Natrium zu reduzieren und Kalium in die Ernährung mit einzupflegen. Und das kann die Werte 5 bis 8 mm Hg systolisch senken und auch diastolisch fast um 5 mm Hg. Also das ist schon gut, was man dadurch erreichen kann. Und dementsprechend sollte man das erstmal mit den Leuten besprechen, wie das ausschaut, welche Lebensmittel die konsumieren. Und ich bin mein Ernährungsmediziner, ich bin überhaupt kein Freund davon, den Leuten zu sagen, du darfst etwas nicht mehr machen. Generell diese ganzen Verbote, ich kann es nicht hören mehr. Man muss den Leuten einfach etwas ersetzen. Ja, das ist viel besser, einfach zu sagen, okay, das ist einfach keine gute Wahl, aber dafür gibt es das oder jenes, ja, was man einsetzen kann. Und das wird auch meiner Erfahrung nach viel besser angenommen, als sich hinzusetzen und zu sagen, du darfst jetzt das nicht mehr und das und das und das darfst nicht mehr, weil die sind ja total desillusioniert und fangen dann mit gar nichts an. Mhm. Also erstmal schrittweise vorgehen, kleine Veränderungen und denen auch wirklich praktische Tipps mit an die Hand geben, weil es heißt immer so schön Lifestyle-Veränderung, ja, und
Stress reduzieren und tschüss.
Und, genau, Stress reduzieren und ernähren Sie sich doch mal gesund und machen Sie Sport. Ja, aber was sollen Sie denn für einen Sport machen? Wie sollen Sie sich denn ernähren? Die werden ja völlig alleine gelassen damit. Ja. Und dafür ist halt natürlich auch oft in dem System kein Platz oder auch keine Zeit und oft auch das Wissen nicht vorhanden. Weil das, was ich dir jetzt vorhin erzählt habe, das sind ganz neue Daten von 23. Natürlich muss man sich das anschauen. Ja, das kommt natürlich mit dazu und das ist der eigene Anspruch jedes einzelnen Kollegen und Kollegin, sowas entweder zu tun oder halt nicht, je nachdem, wie viel Zeit die halt auch haben. Mhm. Ja. Aber das ist was, was man den Leuten auf jeden Fall mitgeben kann, was die Ernährung jetzt angeht.
Mhm. Ja, ich finde auch, also um das noch kurz zu ergänzen, was du gesagt hast, Dinge ersetzen oder hinzufügen, anstatt halt zu sagen, nicht mehr rauchen, keine Süßigkeiten mehr essen, sondern dass man sagt, integriere eine Portion Gemüse mehr. Also, genau. Weil wenn man was dazu machen muss und alles andere erstmal so lässt, dann wäre so die Hoffnung, und ich glaube, bei vielen ist es so, dass die ungesunden, nicht so guten Gewohnheiten vielleicht immer weniger werden, weil man merkt, hey, ich fühle mich total gut damit.
Genau, die rücken einfach in den Hintergrund, genau, weil wie du sagst, die merken dann plötzlich, boah, ich bin irgendwie viel fitter oder ich fühle mich viel gesünder.
Besserer Schlaf, mehr Energie,
ja, das stimmt. Absolut.
Und zum Thema Salz, also ich denke, man muss wahrscheinlich wieder unterscheiden, jetzt nur, weil ich mir denke, vielleicht hören viele zu und denken sich jetzt, oh Gott, esse ich vielleicht zu viel Salz. Und ich glaube, da ist erstmal wieder der Unterschied gesunde und ungesund, also nicht gesunde Person, die schon viele gesundheitliche Probleme hat.
Genau.
Und Sportler haben ja auch nochmal einen erhöhten Salzbedarf.
Ja.
Und ich glaube, bei vielen, die vielleicht schon den Bluthochdruck haben, da ist es dann so, weil sie eben eine entsprechende Ernährung haben, viele Fertigprodukte, wo Salz zuggesetzt ist.
Ja. Also wie du sagst,
nicht das Salzen mit der Mühle, weil es einem so gut schmeckt.
Genau, absolut. Also es muss immer differenziert werden, wer sitzt vor einem.
Ja.
Jeder hat andere Bedürfnisse und bringt halt ein eigenes Leben mit. Oder wie du sagst, Sportler, da schaut sich ja ganz anders aus. Ja. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, jemand war beim Arzt, hat das detektiert bekommen, dann ist es wichtig, darauf zu achten.
Ja.
Ja.
Genau, jetzt sind wir auf das Thema Ernährung eingegangen. Mhm. Wie sieht es denn mit der Bewegung aus?
Ja.
Bewegung und Sport.
Bewegung ist, also wenn ich nur eine einzige Sache meinem Patienten mitgeben dürfte, dann wäre es Krafttraining tatsächlich.
Mhm.
Das hat auf so viele Systeme und auch auf den Blutdruck unfassbar gute Auswirkungen. Ausdauersport auch, absolut. Also natürlich ist eine Kombination immer sehr, sehr, sehr wichtig und sehr gut. Aber es gab auch 23 ein großes Review im British Journal of Sports Medicine. Die haben sich angeguckt, welcher Sport hat denn eigentlich jetzt die besten Effekte auf Menschen, die schon einen erhöhten Blutdruck haben. Und die konnten ganz, ganz tolle Daten erheben und konnten zeigen, dass vor allem isometrisches Krafttraining, also sowas wie Unterarmstütz oder Wandsitzen, also etwas, wo du etwas halten musst nur, den besten Effekt auf die Blutdrücke hat. Und das ist natürlich super, weil so ein Wandsitz, das zeigst jemandem, das kannst du überall machen, mehrmals am Tag. Und die haben zeigen können, dass dreimal wöchentlich eine Viertelstunde über 2 Wochen diese Effekte gezeigt hat.
Ja.
Und das ist wirklich, also das ist ja keine Zeit.
Das ist das, wo niemand sagen kann, keine Zeit, kriege ich nicht hin.
Ja, und das ist natürlich cool, weil die Leute müssen nirgendwo hingehen, die müssen nicht ins Studio rennen, die müssen sich nirgendwo anmelden, die müssen es nur machen.
Ja. Ja.
Das müssen sie schon.
Nur machen.
Ja.
Und ich glaube eben, das ist auch das, wenn man dann anfängt, dann kommt vielleicht auch die Motivation mal doch, sich im Fitness anzumelden oder zu Hause Gewichte anzuschaffen.
Definitiv.
Und was zu machen.
Also ich glaube, das wird immer so eine positive Motivationsaufwärtsspirale, weil den Leuten geht es ja wirklich immer besser. Die schlafen besser durch die Bewegung. Alltagsbewegung, das vergisst auch fast jeder. Es gab auch im Ärzteblatt einen super Artikel, schon 30 Minuten täglich hat so positive Auswirkungen auf den Blutdruck. Und das ist nicht viel Zeit, ja. Also man muss halt dann überlegen, legt man sich dann abends auf die Couch und schaut halt dann 2 Stunden irgendwas an oder geht man einfach noch eine halbe Stunde raus. Ja, das ist ja auch das, was ich mit meiner Walkie-Gang versuche so ein bisschen zu vermitteln. Das war ja eigentlich nur ein Quatsch, ja. Aber das ist so wichtig, weil es so was Normales ist, aber was so viele positive Effekte einfach hat für den Körper und auch auf den Blutdruck. Also um das nochmal zusammenzufassen, isometrisches Krafttraining und die Alltagsbewegung 30 Minuten täglich, das wär's.
Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, das kann man schon ganz gut im Alltag vereinbaren, das stimmt.
Ja. denke schon.
Was sind denn generell so die Auswirkungen von Ernährung und Sport auf die Systeme in unserem Körper? Wir haben jetzt das Thema Blutdruck schon besprochen.
Ja.
Was gibt's denn da noch?
Oh Gott, ganz, ganz viel.
Ich
glaube, es gibt kein System, was nicht von einer ausgewogenen Ernährung und von Bewegung und Sport profitiert. Ja, sei es jetzt mentale Gesundheit, gerade bei Depressionen gibt es auch gerade viel, viel, was geforscht wird, was Krafttraining bewirken kann. Ausdauertraining weiß man schon lange, dass das ein Pfeiler der Therapie auch bei Depressionen sein sollte. Aber generell auch bei den anderen kardiovaskulären Erkrankungen, Blutzuckererkrankungen, Diabetes, Blutfetterhöhungen. Das sind alles Dinge, die man beeinflussen kann über Ernährung, Bewegung, Sport. Blutfette zwar nicht zu einem Riesenanteil, ungefähr nur 10-20% beeinflussbar, aber immerhin, ja, und das sollte man mitnehmen auf jeden Fall, diese Prozentzahl.
Ja.
Also hat auf ganz, ganz, auch aufs Immunsystem, ja. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 10 Systeme aufzählen.
Ja.
Ich würde wirklich das unterschreiben, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, es gibt kein System, was nicht davon profitiert.
Denke ich auch. Vielleicht kurz zum Thema Blutfette.
Ja.
Was genau können wir uns darunter denn eigentlich vorstellen?
Also Blutfett ist auch etwas, was man in der präventiven Maßnahme oder auch in der Gesundheitsvorsorgeuntersuchung misst. Also das ist auch etwas, was man messen kann. Es gibt verschiedene Blutfette und Cholesterin ist so der Oberbegriff und ist erstmal ein super wichtiger Wert. Ja?
Mhm.
Also Cholesterin ist Ausgangssubstanz von ganz vielen Hormonen. Cholesterin ist wichtig für die Gefäßwände, für Membranen in der Zelle. Das ist alles, was ganz, ganz wichtig ist. Aber man weiß mittlerweile, dass es ein paar Lipide, also Blutfette gibt, die atherogen wirken, nennt man das. Das bedeutet, dass sie negative Auswirkungen auf die Gefäße haben können und dort dazu führen, dass es zu sogenannten arteriosklerotischen Veränderungen kommt. Das heißt, dass sich Plaques, also wenn man es jetzt runterbricht, dass sich so Kalkablagerungen bilden, wenn man es jetzt ganz einfach erklären will. Und es gibt einen sehr neuen Parameter, den man zwar schon lange kennt, aber noch nicht so wirklich zuordnen konnte, beziehungsweise jetzt immer mehr dazu weiß, weil immer mehr dazu geforscht wird, der sogar als unabhängiger Risikoparameter gilt. Also selbst wenn diese typischen Blutfette, das was immer gemessen wird, ist Gesamtcholesterin, dann LDL, hat bestimmt jeder schon mal gehört, dann das HDL, die Triglyceride. Und dann gibt es jetzt einen Parameter, das nennt sich LP klein a, also Lipoprotein klein a. Und der ist ein unabhängiger Risikoparameter für auch Ablagerung in den Gefäßen und womöglich auch ein Marker, der thrombogene Eigenschaften hat, also der auch Thrombosen machen könnte. Und da gab es 23 auch eine Arbeit von Vinci et al., glaube ich, hieß die Arbeitsgruppe, die das zeigen konnten, dass selbst wenn der LDL-Wert sehr gut ist, also sehr gut bedeutet irgendwas unter 100 ja, Milligramm pro Deziliter, dann selbst dann ist es ein unabhängiger Risikoparameter und muss mal gucken, wie die Gefäße ausschauen. Ja, deswegen, wir messen das auch in unserer Praxis bei jedem Patienten tatsächlich und wir detektieren da. Also klar, das ist jetzt mein Erfahrungsgebiet, aber wir detektieren das wirklich sehr, sehr häufig. Also es gibt keinen Tag, wo wir keinen haben, wo wir das messen.
Mhm.
Und das ist schon aussagekräftig, ja. Genau, es gibt noch einen weiteren Parameter, den viele nicht so standardmäßig messen. Das ist Apolipoprotein B. Das ist quasi die gesamte Obergruppe aller atherogenen Lipide im Blut. Ja? Also der Unterschied zu dem LDL ist, LDL-Cholesterin sagt uns quasi, wie viel Cholesterin ist in einem so einem Partikelchen drin und das ApoB sagt mir quasi, wie viel so blöde Teilchen flitzen denn im Blut rum, so wenn man es jetzt einfach runterbricht.
Mhm.
Genau. Und dementsprechend gibt es natürlich auch wieder mir die Möglichkeit, das Risiko zu stratifizieren und zu sagen, okay, ist es jetzt ein Hochrisikopatient, gab es in der Familie Herzinfarkte und Schlaganfälle schon, hat der erhöhte Werte, wie schnell müssen die runter, gibt es schon Ablagerungen, muss der nochmal zum Kardiologen, ja, muss das Herz angeguckt werden. Also das sind einfach Dinge, die dann im Nachgang kommen. Aber wieder, je früher man das weiß, umso besser ist es, weil es ist ein genetischer Parameter. Mhm. Das heißt, auch dadurch können wir sagen, du sag deinen Eltern das mal. Wir haben das jetzt bei dir gemessen. Von irgendwem musst du es haben, sag das denen. Oder wenn du Geschwister hast, wenn du Kinder hast. Ja, das ist wichtig, sowas frühzeitig zu wissen, um einfach die Kontrollen frühzeitiger machen zu können, um zu schauen, dass da nichts passiert.
Mhm. Und gibt es da jetzt bestimmte Lebensmittelempfehlungen, weil das hat ja sicherlich fast jeder schon mal gehört, das Thema Cholesterin und Eier zum Beispiel, dass viele dann denken, sie dürfen keine Eier mehr essen.
Nein, das hat gar keinen Einfluss. Also Cholesterin wird hauptsächlich in der Leber produziert selbst, ja, also das Nahrungskolesterin, also gerne bitte, ihr dürft, ich esse jeden Tag Eier. Ja. Also auch das, was die DGE da jetzt empfiehlt, ein Ei pro Woche, ich muss wirklich laut lachen. Also wirklich, weil Eier sind so ein unglaublich gesundes Lebensmittel, gerade auch für Frauen. Super viele gesunde Fette, die enthalten, das Cholin, das da drin ist, so gesund. Und die Empfehlung, und das darf man jetzt einfach nicht verwechseln, das hat vor allem einfach auch so ein bisschen ökonomische Gründe.
Ja, habe ich mich auch eingelesen.
Genau.
Dass sie halt generell mehr dazu raten wollen, weniger tierische Produkte.
Genau, und das ist ja auch gut, und das ist aber was bei den Leuten ankommt, ist, ich esse aber mehr, um Gottes Willen. Also wir haben die dann bei uns sitzen, die dann total ängstlich und verängstigt sind, weil sie jetzt denken, dass sie sich damit schaden.
Obwohl sie sich wahrscheinlich super gesund und ausgewogen ernähren.
Und das finde ich dann schwierig bei so Claims immer und so Headlines.
Ich finde es grundsätzlich schwierig, diese Basis zu verdeutlichen und Empfehlungen zu geben.
Ja.
Weil es gibt viele Leute, bei denen wird das eine Ei oder einmal Fleisch pro Woche wahrscheinlich eine gute Empfehlung sein.
Genau.
Die müssten generell halt alles mal irgendwie umkrempeln.
Ja.
Und bei anderen ist dann halt wieder das Problem, dass das ihnen überhaupt nicht schadet, ein, zwei Eier am Tag zu essen.
Genau, total schwierig. Deswegen tue ich mich jetzt auch schwer zu sagen, was sollten die jetzt essen oder so, weil es wirklich darauf ankommt, wer sitzt da vor einem, was bringt der für eine Geschichte mit, wo will der auch hin, was ist auch das Ziel desjenigen. Und dann individuell zu gucken, wo steht der überhaupt und was kann man denn überhaupt noch verbessern oder ersetzen oder dazugeben. Ja? Das ist sehr individuell. Aber grundsätzlich ist es so, und das hast du jetzt gerade schon betont, dieser Verzicht auf tierisch, beziehungsweise nicht Verzicht, sondern die Reduktion tierischer Produkte, vor allem mit sowas wie Wurst, ja. Das ist schon was, wo man sagen kann, das hat einen wirklich positiven Einfluss auf Blutfette. Dass man jetzt einfach nicht jeden Tag sich da die Leona reinzieht.
Ja, da gibt es ja auch einige, die sagen, ich esse schon weniger Fleisch und die Wurst abends beim Abendbrot ist gar kein Fleisch mehr.
Ja. Das muss man dann tatsächlich rausfinden im
Ernährungstagebuch.
Man glaubt gar nicht, es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt.
Ja, glaube ich.
Ja.
Noch ein Thema, was du vorhin schon kurz angedeutet hattest, was ja auch aktuell definitiv ein Trendthema oder ein Hype ist, wie auch immer man das nennen möchte, das Thema Blutzuckerspiegel.
Oh ja.
Und da gibt es ja jetzt ganz viele Empfehlungen, auch ganz viele selbsternannte Experten oder Expertinnen und jede Menge Tipps. Und ich muss sagen, ich hatte selber auch, also ich habe schon eine extra Episode auch zu dem Thema, das heißt für alle, die da jetzt komplett die Hintergrundinfos wollen, gerne da einmal reinhören. Und ich selber hatte auch so einen Sensor für ein paar Wochen, weil ich mir einfach dachte, ich finde es interessant.
Ja. Bin ich aber auch einen, aber kann ich gerne auch nochmal dann erzählen.
Genau, gerne, können wir uns austauschen. Aber ich dachte mir halt auch, es ist bestimmt nichts, was jeder braucht, was für jeden sinnvoll ist. Und es gibt auch gewisse Tipps oder Lebensstilfaktoren, die sich sehr einfach integrieren lassen und was ja grundsätzlich wieder dann auf die gesamte Gesundheit einen positiven Einfluss hat. Wie Bewegung nach der Mahlzeit.
Ja.
Das Apfelessig trinken kann man jetzt für sich entscheiden, ob man das machen will. Aber da gibt es ja so ein paar Tipps oder auch Zimt und halt generell, dass die Mahlzeit ausgewogen sein soll mit Protein, Ballaststoffen und gesunden Fetten. Und ich finde, das sind halt Tipps, die ich generell unabhängig vom Thema Blutzuckerspiegel einfach immer empfehlen würde.
Genau.
Aber ich glaube, dass dieser Trend und manche Videos dann wieder dazu führen können, dass das so ein bisschen wieder überbewertet und ins Extrem
führt. Es geht halt wirklich, es gibt ja große Accounts auch mit ganz großer Reichweite, die sehr extrem suggerieren, dass je niedriger der Blutzuckerspiegel ist, umso besser ist es. Und ich denke mir halt, es ist normal, dass der Zuckerspiegel ansteigt, wenn ich Kohlenhydrate esse. Ja, natürlich wäre es jetzt nicht normal, wenn da ständig auf 300 da hochflitzt. Ja, aber teilweise wird ja suggeriert, bitte niemals über 110 Milligramm pro Deziliter. Und ich denke mir so, Himmel, Herrgott, das ist nicht gesund. Ja. Es gibt ein paar Daten mittlerweile, da wird auch ganz viel geforscht, dass man schon sagt, so nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit, wahrscheinlich irgendwo zwischen 140 und 180 Milligramm pro Deziliter ist das, wo sich die meisten so einpendeln. Aber nur weil sich die meisten da einpendeln, bedeutet das wieder nicht, dass das jetzt gesundheitlich jetzt bedenklich oder unbedenklich ist. Ja, das wissen wir halt einfach noch nicht. Ich glaube, und das versuche ich auch immer, vor allem den Mädels rüberzubringen, weil die meistens das größere Problem mit Kohlenhydraten haben. Kohlenhydrate sind nicht der Teufel. Man muss sie einfach klug in Anführungsstrichen einsetzen und verstehen, was sie sind. Sie sind Energie für uns und vor allem für unser Gehirn. Unser Gehirn braucht Zucker, ja, wenn man es jetzt mal einfach runterbricht, weil sonst funktioniert das nicht. Klar gibt es einen Ketonstoffwechsel und so weiter, aber das ist halt auch nichts, was oft gesellschaftsfähig ist, so eine Ernährung.
Ja. Ja,
deswegen Kohlenhydrate sind wichtig für unseren Körper. Man kann gute, komplexe Kohlenhydrate auswählen. Ja, und da geht es wieder darum, so ultra hochprozessierte Lebensmittel, wie ständig irgendwie Fertigpizza und Burger und dies, das. Natürlich kann man das essen, ja, aber halt nicht jeden Tag fünfmal. Es geht immer um die Dosis. Die Dosis macht auch immer das Gift. Und was du jetzt so schön betont hast, und das war damals auch der Grund, warum ich mir diesen Sensor dran gepackt habe, weil ich zeigen wollte, wie toll ein Spaziergang, wieder wie meine Walking Gang, nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit ist. Und das kann man natürlich damit total schön zeigen, dass einfach, wenn man sich nach einer in so einer Mahlzeit noch ein bisschen bewegt, ja, dann tut es dem Körper richtig gut, weil man dem hilft, diesen Blutzucker aus dem Blut in die Zelle zu shiften. Das ist das, was der Mechanismus dahinter ist. Und das ist ja total cool, dass wir sowas selber in der Hand haben und dem Körper da helfen können. Ein gesunder Körper schafft es auch alleine.
Ja.
Ja, und das ist auch so wichtig mitzunehmen. Die Leute, die es wirklich dringend brauchen, sind Leute, die schon eine prädiabetische oder eine diabetische Stoffwechsellage haben. Ja, da schaut es anders aus. Und die müssen auch mehr Acht geben. Ja, weil da ist die Zelle quasi schon voll, da hat der Zucker hat keinen Platz mehr. Und man muss sich das vorstellen, wenn du hast jetzt hier eine Muskelzelle, da ist der Zucker in Form von Glykogen gespeichert und die sagt quasi, ich bin jetzt voll, du kommst jetzt nicht mehr rein aus dem Blut. Und das Einzige, was diese Zelle lehrt, ist dann eine Art von Bewegung, sei es Krafttraining, sei es rausgehen, spazieren. Und keiner muss einen Marathon laufen. Es reicht schon, schnell spazieren zu gehen für 15 Minuten. Es wird schon ausreichen, um dem Körper dahingehend zu helfen, diese quasi gespeichert zu leeren und den neuen da reinzulassen. Weil wenn das nicht passiert, dann passieren die ganzen Dinge, die man eben nicht will. Dass das dann in die Leber geht, dann gibt es eine Fettleber und dann wieder Probleme und so weiter und so fort. Ja, also die ganzen Folgeerkrankungen einer diabetischen Stoffwechsellage. Und das kann man halt super vermeiden. Und niemand, und das möchte ich echt betonen, niemand muss Angst vor Kohlenhydraten haben oder Angst davor haben, mein Eis zu essen oder meine Pizza zu essen. Ja, und das finde ich auch so schön, weil du zeigst ja auch ganz unterschiedliche Arten, du hast deine Basis, aber du gehst auch mal essen oder isst mein Eis oder dies oder das. Und das ist normal und völlig in Ordnung.
Ja, ich glaube auch, dass da auch die Gefahr besteht bei diesem Trend, dass dann noch mehr, als es wahrscheinlich eh schon der Fall ist, Lebensmittel verteufelt werden.
Ja, klar.
Dann ist der weiße Reis böse, die Nudeln sind sowieso böse und das Brot. Und ich weiß zum Beispiel noch, dass die Mahlzeit, die am meisten meinen Blutzuckerspiegel nach oben schießen lassen hat. Also ich habe auch einmal am Abend 5 mit Joule-Datteln noch gegessen. Ja, da war alles ganz okay. Aber das am meisten nach oben ist es gegangen bei weißem Reis mit Curry, obwohl das auch mit Gemüse war, mit Hähnchen als Proteinquelle, aber der weiße Reis, das ist so nach oben geschossen, das konnte man schon gar nicht mehr die Zahl sehen, weil es so nach oben ist, aber ich habe mich danach nicht irgendwie schlecht gefühlt. Ich habe auch trotzdem gut geschlafen. Ich bin danach sogar noch zu Fuß wieder nach Hause gegangen, vom Restaurant zum Hotel war das. Aber das zeigt halt einfach, das war mal, das war nicht den ganzen Tag über, dass ich diese Schwankungen hatte, sondern das war mal. Und trotzdem hatte ich jetzt kein Energieloch oder einen schlechten Schlaf. Und ich habe zum Glück auch seitdem keine Angst vor weißem Reis.
Sehr gut.
Und esse ihn immer noch.
Ja, weil das ist ja das, was dann passieren kann, dass man dann Angst vor Lebensmitteln
kriegt. Dass man dann manche gar nicht mehr essen will und dann eben wieder in diese Low-Carb-Schiene rutscht. Und ich weiß es oder ich sehe es halt auch bei so vielen Mädels, die eigentlich so aktiv sind, die so viel Sport machen. Und da ist es...
Und trotzdem so restriktiv.
Genau. Essen. Und im Gegenteil ist es da auch gut und notwendig oder sinnvoll, ab und zu auch mal normale Nudeln zu essen oder so. Also natürlich muss es nicht jeden Tag sein. Man muss nicht jeden Tag Nudeln essen. Aber ich finde es auch sehr...
Ja, aber selbst da, wenn man so aktiv ist, könnte man es.
Genau.
Ja, also ein gesunder Körper kann sowas auch.
Ausdauersportler, und Läufer, die essen ja auch die ganze Zeit
Nudeln.
Und die
müssen auch. Also schau dir mal so Marathonläufer an, ja. Oder jetzt auch, ich krieg's beim Timo jetzt mit, weil der bereitet sich gerade auf den Triathlon vor. Die müssen Kohlenhydrate in Form von so Gels, also das ist reiner Zucker, ja, aber die müssen es zuführen, weil du für diese ausdauernde Leistung, du brauchst Energie. Und es ist, ja, es ist halt oft notwendig auch.
Ja, definitiv auch.
Also es ist, glaube ich, einfach ein sehr emotionales Thema gerade, weil es gerade von jeder Seite kommt. Und von jeder Seite auch irgendwie Tipps, ja, erst das Gemüse essen und dann das und auch die Reihenfolge und so weiter dann verändern. Das ist schon alles lustig, wenn man das mal so ausprobiert an sich selber. Aber nochmal, man darf seinem Körper auch ganz, ganz viel Vertrauen schenken, weil unser Körper, wenn der gesund ist, der kann ganz, ganz, ganz viel selber leisten.
Ja, deswegen, ich finde es auch total interessant, so Dinge zu wissen.
Genau.
Aber man muss nicht alles eins zu eins umsetzen und sich unter Druck setzen, wenn mal was nicht
optimal ist. Genau, einfach nicht in ein Extrem abrutschen. Genau. Also ich fand es auch spannend, das zu sehen, wie man einfach individuell auf verschiedene Lebensmittel reagiert. Weil du hast jetzt zum Beispiel das mit dem Reis erzählt. Bei mir war Reis zum Beispiel gar kein Problem, aber bei Süßkartoffeln, schups, in die Höhe. Und das ist natürlich einfach interessant, einfach wie der eigene Körper so reagiert, aber einfach nur so nice to know.
Ja.
So.
Genau.
Und wenn man sonst diese ganzen Dinge, die wir heute besprochen haben, also diese Balance zwischen Bewegung, zwischen Regeneration, gutem Schlaf, ausgewogene Ernährung, einfach darauf achtet, auch Gemüse zu essen, auch ein bisschen Obst zu essen, das nicht ganz wegschiebt, dann macht man schon sehr, sehr viel richtig.
Ja, sehr schön. Ich habe jetzt noch abschließende drei Fragen an dich, liebe Caro. Die kriegt bei mir jeder Podcast-Gast. Ich hoffe, dass ich dich damit jetzt nicht irgendwie überfordere. Das hatten wir schon mal, dass die Fragen vielleicht im Voraus geschickt werden sollten. Also,
sonst reiche ich meine Antworten nach.
Okay. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken? Kann man sich vielleicht sogar fast schon denken?
Ja, aus meinem Alltag ist die Walkie Gang nicht wegzudenken.
Ja,
aber also darf man nur eine Sache nennen wahrscheinlich, oder?
Streng genommen, aber wir sind auch also ganz gespannt, was es sonst noch wäre.
Also spazieren gehen auf jeden Fall nicht, niemals mehr wegzudenken. Das ist tatsächlich was mir wahnsinnig gut tut. Vor allem dieses draußen in der Natur sich zu bewegen. Das ist tatsächlich was, wenn es jetzt nur eine Sache sein sollte, wäre es das.
Ja,
auf jeden Fall.
Was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Wow, das ist eine krasse Frage. Die wertvollste Erfahrung. Ich glaube, meine wertvollste Erfahrung ist gleichzeitig meine schmerzhafteste Erfahrung meines Lebens, nämlich der Verlust von meinem Papa durch einen Unfall und gleichzeitig aber der wertvollste, weil es mir so viel mitgegeben hat, den Moment zu leben und nicht so viel im Gestern und im Morgen zu sein, sondern wirklich versuchen, so im Jetzt zu leben und alles mitzunehmen, was geht. Jetzt nicht im Sinne von nach mir die Sinnflut, sondern im Moment zu sein und den Moment mit den Menschen, die man dann um sich hat, wirklich genießt und sich sein Umfeld auch gut auswählt und das mit Menschen verbringt, die einem gut tun.
Ja, ja, finde ich sehr, sehr wertvoll und schön, weil ich glaube, das passiert vielen und viel zu schnell, dass man immer nur überlegt, ich muss das und das noch machen.
Ja, oder
das
man und lebt das immer, oh Gott, nächste Woche das oder oh, gestern war das und irgendwie es geht so viel dann verloren, was eigentlich gerade ist, weil wenn man mal ganz ehrlich drüber nachdenkt, alles, was wir gerade haben, ist nur das, was wir gerade jetzt haben. Also, was morgen ist, weiß keiner. Das, was war, kann man ja eh nicht mehr ändern. Und das, was man halt hat, hat man halt gerade.
Ja.
Und das ein bisschen mehr zu schätzen wissen. Ja,
genau. Das stimmt. Letzte Frage. Wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Darf ich zwei sagen?
Ja.
Also,
geht spazieren.
Ja, das glaube ich, haben sie jetzt alle mitgekriegt.
Das sitzt.
Ich würde tatsächlich als erstes sagen, lacht so viel, wie es geht. Lachen ist einfach so was Schönes und tut einfach so gut. Und ja, ich glaube, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich würde alle zum Krafttraining schicken.
Ja, finde ich gut. Ja, ich finde das aber auch wieder so schwierig, weißt du, weil natürlich sagt man immer, finde eine Art von Bewegung und Sport, die dir Spaß macht. Und dann gibt es ja jetzt immer mehr so Homeworkout-Mädels.
Ja.
Da finde ich, kommt es halt immer drauf an, wie gestaltest du dein Homeworkout? Es gibt ja die Ausdauer-Homeworkouts, aber auch die, wo du schon mit Körpergewicht und Gewichten Reiz setzen kannst.
Genau. Also Krafttraining und, ist für mich ja eigentlich Widerstandstraining. Mhm. Das muss jetzt auch, das müssen keine schweren Hanteln sein, ja, aber irgendeinen Widerstand soll es geben, weil einfach die Daten dazu einfach so ultra gut sind.
Weil es so viele Vorteile bringt.
Genau.
Und natürlich macht es vielleicht nicht allen so viel Spaß wie uns. Ich sehe schon die ganze Zeit bei dir, wenn du drüber sprichst, das Leuchten in deinen Augen.
Ja, das ist Spaß.
aber ich glaube, so zweimal in der Woche, 40 Minuten Krafttraining ist schon hat einfach sehr, sehr viele Vorteile. Schon allein für die Haltung.
Ja,
weil wie viele Mädels haben so eingefallene Schultern auch? Weil ich mir ist es in letzter Zeit aufgefallen, dass ich oft das einzige Mädchen bei uns im Gym bin.
Ja, bei mir
und
auch.
Und das habe ich lange gar nicht so wahrgenommen, weil ich mich halt auch Gott sei Dank wohlfühle im Gym,
ich glaube, am Anfang ist es echt eine Überwindung, weil man immer denkt, oh Gott, alle gucken, aber so aus meiner Erfahrung, da ist jeder ist immer mit sich selber beschäftigt.
Genau.
So. Also die gucken vielleicht, aber die starren halt einfach nur in die Leere, so, weil die gerade eine Satzpause haben. Aber ich kann es nachvollziehen, wenn jemand sagt, boah, ich bin ein bisschen übergewichtig, möchte jetzt aber anfangen und traue mich da nicht in diesen Freihandelbereich, wo dann vielleicht, keine Ahnung, wie viel Männer genau auch sind und nicht so viel Mädels. Deswegen, ich finde es immer cool, sich jemanden an die Hand zu holen, der vielleicht das schon macht und denjenigen einfach dann mitnimmt oder wirklich tatsächlich einfach eher in einem anderen Bereich anfangen und so langsam mit so Geräten reinkommen. Dass man einfach auch den Spaß daran
entdeckt,
genau.
Ja.
Und das meistens wird es ein Selbstläufer, weil die merken, wie cool das dann ist. Und dann merken die, die werden stärker und das pusht halt extrem auch das Selbstwertgefühl. Also Krafttraining ist so viel mehr, als nur irgendwelche Gewichte zu bewegen. Das macht gerade mit Frauen ganz viel für ihr Selbstbild und Selbstwert und ich würde viel, viel mehr Mädels gern motivieren, dahin zu gehen.
Ja. Und ich glaube, was auch vielleicht hilfreich ist, sich immer bewusst zu machen, dass, wie du gesagt hast, viele im Gym sind und sich auf sich konzentrieren.
Genau.
Also das, ich weiß jetzt keine andere Sportart, wo das mehr ist, als dass im Gym die Leute sich auf sich fokussieren. Weil ich kenne auch so viele, die sagen, Kopfhörer drauf, Kapuze drüber, ich bin in meinem Tunnel.
Genau.
Das heißt, manche starren, wie du gesagt hast, wirklich nur irgendwie in die Leere.
Ja.
Oder, also ich glaube, die wenigsten sind dort und schauen dich dann irgendwie an und sagen, oh Gott, die ist ja neu.
Ja.
Sondern entweder sie starren und konzentrieren sich auf sich oder sie sind vielleicht so, dass sie das Gespräch sogar suchen.
Ja, genau.
Dass dir so sagen, hey, du bist doch neu, brauchst du
voll
Hilfe.
Cool, genau.
Also ich glaube, da denkt man oft zu viel.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Ja, sehr schön, Caro. Super. Das waren ja eigentlich schon recht schöne abschließende Worte. Ja. Hast du noch irgendwas anderes, was du loswerden willst?
Nee, freue mich. Darf ich das mit dem Reel schon sagen?
Ja, natürlich.
Vielleicht motiviert euch das ja. Da kommt was Cooles.
Da kommt ein richtig gutes Video von uns. Sogar zwei.
Ja, ja, super. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke für deine Zeit.
Schönes Gespräch. Dankeschön.
Hat mich sehr gefreut hier in meinem professionellen Podcast.
Ja, super. Gut eingewinnt.
Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.